Hallo und herzlich willkommen beim Echokraut Podcast, dem besten deutschen Podcast für japanische Rollenspiele und der inoffizielle Podcast für alte JRPGs, aber in neu. Jetzt habe ich JRPGs gesagt, naja, was soll's, ich bin der Stefan.
Was soll's, ich bin der Marc.
Gut, dieses Mal reden wir über zwei JRPGs, die einmal eigentlich alt sind, aber neu, und das andere ist neu und neu, aber ich muss hier erstmal was ganz anderes loswerden. Ganz, ganz komplett was anderes, weil, Marc, ich brauche jetzt eine Live-Reaction von dir. Ihr könnt das nicht sehen, aber ihr könnt es bestimmt gleich hören. Ich habe heute wieder eine lebensveränderte Erkenntnis gehabt. Und zwar, pass auf, es geht um Kaffee.
Okay, das ist schon mal gut. Ich wusste jetzt nicht, was kommt jetzt.
Und zwar habe ich die längste Zeit meines Lebens, die letzten 10 Jahre oder so, habe ich meinen Kaffee mit einer French Press zubereitet. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist einfach so ein größeres Glasgefäß und man tut den Kaffee da rein, lässt den einfach darin siffen und irgendwann drückt man das von oben. braun.
Siffen finde ich gut, ja.
Siffen. Besser. Und da drückt man das halt irgendwann nach ganz unten und dadurch entfaltet sich selbstverständlich ein sehr voller und aromatischer Geschmack. Und das ist auch so. Das Einzige, was mir in letzter Zeit aber aufgefallen ist, ich schütte das halt ab und zu in eine Thermoskanne und dann ist mir aber des Öfteren aufgefallen, weil der Nachteil bei dieser French Press Methode ist, dass da super viel Kaffeesatz trotzdem noch durchkommt. Da ist ja so ein Metallfilter und so, aber da kommt trotzdem, ist wie Mokka schon fast. Da unter jeder Tasse ist unten Siff und in der Thermoskanne ist unten auch Siff. Und wenn man das eigentlich muss man alles, was man darin aufbrüht, muss man auch sofort trinken, dann ist es nicht so schlimm. Wenn man das länger stehen lässt, fängt das an halt so, ich kann das gar nicht beschreiben, das schmeckt dann einfach beschissener. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, naja, komm, okay, fuck it. Ich kann ja einfach mal Filterkaffee machen, aber ich habe eigentlich keinen Bock, eine Maschine zu kaufen. Meine Mutter hat noch so einen, kennst du diese, einfach so wie so ein Aufsatz, wo man so eine Filter...
Ja, wo du einfach den Filter so reintust, das stellst du so auf eine Tasse.
Genau, oder eine Kanne und dann kannst du das Wasser halt drüber gießen, am besten langsam und dann läuft das eben von alleine da rein. Und ich dachte, okay, ich probiere erstmal das aus. Und ich dachte, ist doch völlig egal, also der Kaffee ist doch Kaffee, also warum soll das... Ja, stellt sich raus, ich nehme den ersten Schluck. Und denkst so, oh wow, das ist ja höchst interessant, das ist ja voll scheiße.
Ich fand es nicht ganz so schlimm. Also wir haben ja einen Kaffee-Vollautomaten schon länger und der war dann irgendwann mal kaputt, natürlich, weil diese Dinge, entweder funktionieren die und die sind voll geil oder die sind ständig kaputt oder wollen ständig, dass du sie sauber machst.
Ja, und das mit dem Saubermachen ist nämlich auch
aber
so
muss man,
Schwachpunkt.
Aber muss man machen. Sonst,
muss man machen.
Sonst gehen die noch schneller kaputt. Und dann haben wir den eingeschickt und haben überlegt, okay, was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich eine Filterkaffeemaschine für 19 € oder so irgendwo im Supermarkt gekauft und dachte, ja, okay, ist halt besser als so Instant-Kaffee zum Anrühren, ja. Und dann haben wir die benutzt und ich fand's okay, ja. Es war in Ordnung, ja. Und ja, keine Ahnung. Aber ist natürlich kein Vergleich. Und ich will natürlich auch nie wieder irgendwas anderes trinken. Ich rümpf schon immer auf der Arbeit, wo ich so eine Senseo dann, wir haben irgendwie 3 Kaffeemaschinen auf der Arbeit im Büro und ich dann die Senseo-Maschine benutze. Und ich habe jahrelang Senseo-Kaffee getrunken. Und jetzt bin ich natürlich so, ach ja, zu Hause habe ich ja einen Kaffee-Vollautomaten.
Ey, Senseo ist aber auch Schmutz.
Das kann man
einfach aus dem Fenster schmeißen.
Natürlich ist das alles Schmutz. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Auf einen Kaffee, wo wir jetzt erstmal 20 Minuten über Kaffee reden und dann über Videospiele. Okay, aber dein Point ist, dass Filterkaffee scheiße ist, oder was?
Naja, also. Ich habe verschiedenste Erkenntnisse, weil ich habe nämlich immer gedacht, ja, warum ist denn Melitta eigentlich, warum gibt es denn von diesen blöden Kaffee-Filtern, warum gibt es denn da nur No-Name oder Melitta? Ja, weil Melitta die Filterkaffeemaschine erfunden hat.
Aha.
Deswegen stellt Melitta auch die meisten verschiedenen her, von 50 bis 350 Euro. Die dann, lustigerweise, weil das Verrückte ist dann, die haben dann oben da, wo das Wasser rauskommt, das dreht sich dann nämlich, damit du eine Spiralförmige. Ja, weil, warum bin ich überhaupt darauf gekommen? Ich habe nämlich, wie heißt das denn? The Cafe Terrace and its Goddesses. Das ist eigentlich so ein Anime mit Mit, das ist nicht Quintessential Quintuplets. Und da hat er nämlich so einen Kaffee. Und da bereitet er den Kaffee nämlich so zu, mit diesem Wasser drüber gießen, über diesen Aufsatz. Und da habe ich so gedacht, ah, interessant, das ist ja auch. Und weil alles, was in Animes gesagt wird, ist ja die Wahrheit. Also alles, was in Animes gesagt wird, würde ich mehr Glauben schenken, als alles, was im Internet steht.
Das ist sehr gut, ja.
Deswegen habe ich gedacht, muss ich das mal austesten. Und ich glaube, das Problem ist, dass ich zu wenig Pulver genommen habe. Ich habe nämlich einfach genauso viel Pulver genommen wie für die French Press und genauso viel Wasser. Aber wenn du Filterkaffee nimmst, brauchst du mehr Pulver. Was ja dann aber wieder scheiße ist, weil wenn du nämlich eine French Press benutzt, dann musst du erstens keine Kaffeefilter kaufen und du musst weniger Pulver verwenden. Dafür hast du aber den Siff im Boden, den ich ja eigentlich auch nicht will. Also man kann sich seine Hölle quasi aussuchen. Dafür schmeckt der French Press Kaffee aber besser.
Ja. Und wie gesagt, und bei ich muss ständig die Maschine reinigen oder entkalken oder sonst irgendwas damit machen, bevor ich dann den Kaffee trinken kann. Deswegen, genau, irgendein Tod muss man sterben.
Ja, irgendein Tod muss man sterben. Aber benutzt ihr eigentlich so einen scheiß Milchaufschäumer, der dann alles nur noch mehr vollschimmelt?
Nein, es ist auch natürlich, wir haben eine, die teuer war, aber nicht so teuer, dass sie noch so einen Milchaufschäumer dabei hätte. Ich könnte Milch aufschäumen mit so einem Handdingsgerät, aber es ist schon lecker, es ist schon geil. Also.
Ja, ich weiß nicht, also ich finde jedes Mal, wenn ich das irgendwie irgendwo probiere, auf der Arbeit zum Beispiel, das ist immer scheiße. Also ich meine, auf der Arbeit ist eine mit Milchpulver, das ist natürlich ganz extremer Krebstod. aber die, wo man Milch reinschüttet, das ist ja ein Siff. Also meine Güte.
Auf der Arbeit würde ich sowas auch niemals benutzen, weil wie ich aus Erfahrung weiß, auf der Arbeit im Büro macht die niemand sauber. Hier zu Hause weiß ich wenigstens, dass das Ding regelmäßig von mir selber gereinigt wird. Und wenn ich da auf der Arbeit keinen Bock drauf habe, also ich habe auch auf der Arbeit schon die Kaffeemaschine sauber gemacht, weil ich weiß, dass es sonst niemand tut.
Ich frage mich halt die ganze Zeit, okay, soll ich irgendwie so eine 50-Euro-Kaffeemaschine holen, die halt einfach so einen normalen Filterkaffee macht?
Ja.
Weil ganz ehrlich, wir schütten das halt super oft in so einen Thermos und
Dann ist doch egal.
Ja, aber weil French Press dauert schon lang und ist ein bisschen nervig und wie man richtigen French Press Kaffee zubereitet, ist selbstverständlich, also man kann, das ist optional, man kann vorher schon warmes Wasser reinmachen, damit das Glas ein bisschen warm wird. Das mache ich aber nie.
Ich muss immer an diese Videos denken, wo die Leute mit ihren 2000 Euro Kaffeemaschinen und wo sie wie so ein Gartengerät, wo sie das so mit umrühren können und genau mit dem Druck und das denkt man so, leck mich am Arsch.
Ja. Und alles Müll. Und aber man muss Pulver reinmachen. Ich mache 6 von diesen Messlöffeln, diesen Kaffeemesslöffeln, 6 von diesen Kaffeemesslöffeln gestrichen auf 1 Liter Wasser.
Ich hoffe, ihr schreibt alle mit am Ende der Folge.
Ja, mitschreiben, das ist wichtig, wenn man.
Am Ende der Folge wird das abgefragt.
Richtig, und dann also 6 gestrichene von diesen Messlöffeln, ich glaube, das sind 7 Gramm, auf ein, ja, warum lachst du denn so? Weil auf 1 Liter Wasser, immer so ein Schluck bleibt trotzdem übrig, das aufgießen, dann 4 Minuten warten, dann nach 4 Minuten das dann umrühren, dann nochmal 4 Minuten warten und dann erst runterdrücken.
Hast du so eine Eieruhr extra dafür?
Selbstverständlich nicht. Ich habe einen KI-Assistenten, der voll scheiße ist. Es gibt natürlich eigentlich nur einen KI-Assistenten, der voll scheiße ist. Herr Siri ist schon scheiße. Also das muss man leider wirklich. Ich benutze ja nur Apple und Siri ist voll scheiße. Das ist wirklich krass. Das ist über die Zeit schlechter geworden. Das ist verrückt. Ja, so viel mal dazu. Ja, sonst habe ich nie die Gelegenheit, das zu erzählen. Das war es eigentlich
so
schon.
Ein Unsinn. Du kannst mich jederzeit anrufen und mir auch solche Sachen erzählen. Da hätten wir auch schon mal über uns, ihr könnt das nicht sehen, aber wir haben beide prächtigen Bartwuchs bekommen. Und haben uns
bekommen!
Schon
bekommen. Endlich mit 40!
Endlich mit 41, endlich prächtiger Bartwuchs. Und haben uns schon da gratuliert, wie unterschiedlich, aber prächtig unser Bartwuchs ist. Jetzt reden wir noch über Kaffee. Was könnten wir noch so? Noch so ein paar Männerthemen? Keine Ahnung, Whisky vielleicht? Weiß ich, das interessiert uns beide, aber
ah, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich trinke gar nicht mehr so viel Whisky.
Wie? Und jetzt Kaffee? Oder? Ja, Es ist okay.
Das ist
einfach nur so ein anderes Midlife-Crisis-Ding. Ich habe ja mit Laufsport angefangen. Das sind alles so Sachen. Man muss sich mindestens eins davon aussuchen, glaube ich.
Ich habe mit reinem Diäten 10 Kilo abgenommen.
Geil. Finde ich gut. Ich habe mit Sport fast 10 Kilo, 9 Kilo abgenommen. So, was. Wir können noch ein paar Off-Topic-Sachen.
Na, Glatzen haben wir beide.
Die meisten
Leute, ich sag jetzt mal zum Glück nicht.
Die meisten Leute sind eh schon weg. Aber ich habe aber schon so mein Haar wird ganz schön lichter hier.
Nee, Marc, du bist in dem Alter, also wenn du wirklich richtigen Haarausfall hättest, dann hätte der schon mit Ende 20 angefangen.
Und ich habe aber so voll, ich habe so Friedrich Merz Geheimratsecken. Das ist schon so. Von oben sehe ich aus wie Friedrich Merz.
Ich glaube, das ist die härteste Beleidigung, die ich in den letzten Monaten gehört habe.
Gut, dass ich sie selber.
Dazu darf ich leider nichts sagen.
Ja, weil du weißt, dass ich weiß nicht, wie oft du mich schon von oben gesehen hast, aber es ist auf jeden Fall korrekt.
Unglücklicherweise noch nie von oben. In dieser Position war ich noch nicht.
Nächstes Mal. Müssen wir, ist ja eh, du wolltest mir PlayStation 5 Spiele verkaufen. Weil die PlayStation 5 Schmutz ist, wie du jetzt.
Ja, ich muss auch meine PlayStation 5 verkaufen, weil das war der größte Fehlkauf. Das war der größte Kont.
Wenn ihr Stefans PlayStation 5 kaufen wollt, dann schreibt uns an echocont-podcast@gmx.de. Aber die besten Spiele habe ich dann schon abgegriffen, wollte ich nur dazu sagen. Und genau, wenn wir uns das nächste Mal sehen und du mir deine PlayStation 5 Spiele verkaufst, dann gehe ich vor dir so auf die Knie, dass du meinen Kopf von oben.
Geil, endlich.
Dass du meinen Kopf von oben sehen
geil,
kannst.
Dann bist du mal der Sub.
Dann bist ich. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich irgendwas sagen soll. Normalerweise gehen die Leute vor mir auf die Knie, aber alles gut. Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast über Videospiele.
Haben wir sowas? Was haben wir noch nie gemacht? Ich lasse das auch
doch
alles
überhaupt
drin.
Nicht. Wir reden, also entweder wir fangen sofort mit dem Thema an oder wir reden 10 Minuten über Scheiß. Deswegen.
Nee, wir fangen jetzt an. Ich wollte das eigentlich, ich hätte auch nicht gedacht, dass das jetzt nochmal so ausartet, aber das.
Ich auch nicht.
Na komm, 10 Minuten davon. Das kann man ja im schlimmsten Fall dann auch einfach in den Timestamps mal markieren, denn ich habe Dragon Quest 3 HD 2D Remake habe ich durchgespielt. Das ist ja schon ein bisschen länger her, aber warte mal, ich habe in Vorbereitung vorhin noch mal das Spiel angemacht und ich habe mir auch noch mal ganz viele Notizen gemacht. Ich habe hier natürlich auch ganz viele Notizen über anderen Off-Topic-Kram. Das hebe ich mir jetzt aber.
Mal.
Das hebe ich mir für wann anders auf. Ja, pass auf. Also, jetzt hier Dragon Quest 3. Also, Dragon Quest 3 ist ja verrückt. Ne? Das ist ja einer der. Also, ich wusste es ja vorher schon, dass das einer der beliebtesten und wichtigsten JRPGs aller Zeiten ist. Und es gibt, das habe ich mir extra rausgesucht, das habe ich nämlich immer wieder im Kopf. Es gab nämlich mal 2006 die Famitsu. Für jeden, der nicht weiß, was das ist. Die Famitsu ist die wahrscheinlich größte und bekannteste und relevanteste Gaming-Zeitschrift im Print, wie wahrscheinlich, keine Ahnung, ob das, wie viel die Auflage da noch ist. War mal für sehr groß, ist wahrscheinlich immer noch groß. Die haben 2006 mal eine Umfrage gemacht, was sind denn eure Lieblingsspiele oder was ist die wichtigsten Dinge? Ich lese hier einfach gerade mal die Top 10 von unten nach oben vor, ja, weil ich das. Also, ist jetzt von 2006, ist das, fuck, ist schon 19 Jahre her, scheiße. Scheiße, 2006 ist ja schon so lange her.
Egal.
Egal, auf Platz 10 ist Ocarina of Time, dann kommt Dragon Quest 7, dann kommt Final Fantasy 3, dann kommt Tactics Ogre, dann kommt Final Fantasy 4, dann auf Platz 5 ist ein Spiel, das heißt Machi, also M-A-C-H-I. Das ist anscheinend irgendeine Visual Novel, von der ich noch nie vorher gehört habe. Dann kommt Dragon Quest 8. Und dann auf Platz 3 ist Dragon Quest 3. Und was ist auf Platz 2? Selbstverständlich Final Fantasy 7. Und was ist auf Platz 1? Selbstverständlich Final Fantasy 10.
Hätte ich jetzt umgekehrt geschätzt. Ich hätte gedacht, Final Fantasy 7 wäre auf Platz 1. Aber,
na, ja, aber 10 ist das bessere Spiel.
Kann ich mit leben, ja.
So. Und das finde ich halt schon sehr interessant. Ich glaube, also ich weiß nicht, inwieweit dich das groß verändert hat. Wahrscheinlich nicht besonders viel.
Ich dachte immer, Ocarina of Time wäre von der Famitsu das Beste. Das ist eins der wenigen Spiele, die vergeben mir immer vier Wertungen. Eines der wenigen, das vier Zehner-Wertungen hat oder so.
Ocarina of Time war das erste Spiel, was die volle Wertung bekommen hat.
Ah ja, okay.
1998. Weil die Famitsu hat 4 Tester. Jeder der Tester vergibt 10 Punkte. Das bedeutet, die Höchstwertung sind 40 Punkte. Und Ocarina of Time war das erste Spiel, was es jemals geschafft hat nach, keine Ahnung, nach 15 Jahren oder so, seitdem es die Zeitung gegeben hat. Das ist ganz schön heftig. Und seitdem ist das dann immer mal wieder ein bisschen häufiger passiert. Ach, die Liste müssen wir jetzt nicht durchgehen. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal klar machen, dass wir selbstverständlich recht haben und dass die Japaner wahrscheinlich auch recht haben oder hatten, was gute Videospiele angeht. Denn das sind selbstverständlich JRPGs und das sind vor allen Dingen Final Fantasy und Dragon Quest. Deswegen habe ich halt Dragon Quest gespielt, weil ich nämlich dachte, ist ja auch mal Zeit dafür. Ist relativ krass, Dragon Quest 3 ist sehr lange nicht im Sale gewesen. Und ich glaube zum, was war denn das? Ich glaube, der Geburtstag oder so war das von Dragon Quest. Und da ist das in Sale gekommen und das hat noch mal ein Patch bekommen. Und hier schon wieder halber Sidetrack, weil das hat ein Patch bekommen, dass du schneller über die Oberwelt läufst. Ein halbes Jahr nach Release. Und sowas hasse ich ja. Weil, naja, weil das sorgt dafür, dass ich mir halt Spiele nicht mehr zum Release kaufen oder man generell keine Spiele mehr zum Release kaufen sollte. Weil die sind, also diese Patches sind mal mehr, mal weniger krass. Bei Clair Obscur ist es jetzt nicht ganz so heftig bisher. Und wahrscheinlich war es auch egal. Wahrscheinlich hätte man das auch zu Launch spielen können. Aber es ist zuweilen doch sehr frustrierend, dass man vom Prinzip her, ich meine, vom Preis her, das muss dann jeder selber wissen, das ist die eine Sache, aber dass dann Patches kommen, die dann noch mal sowas verändern, boah, das finde ich so nervig, dass man dann immer noch mal warten muss und genauso wie die Steam-Versionen von Final Fantasy, dass sie erst 2 Jahre später diese XP-Booster bekommen haben.
Das ist wirklich krass.
Also das ist wirklich, also völlig verrückt. Anyway, HD 2D Remake, was bedeutet das? Das wurde ja vor relativ langer Zeit mal angekündigt. Ich glaube, es gab auch die ein oder andere Folge, wo wir drüber geredet haben, ja, wo ist denn das jetzt eigentlich? Und lustigerweise habe ich, nachdem ich das durchgespielt habe, mir auch den allerersten Trailer noch mal angeguckt. Das sieht komplett anders aus. Die haben, wie so oft das Square Enix tut, einfach noch mal von vorne angefangen irgendwann und haben dadurch die Entwicklung noch mal auf Punkt Null zurückgesetzt, haben alles noch mal gemacht. Im Fall von Dragon Quest 3 ist das aber wahrscheinlich ganz gut, weil ich finde diesen Look so, wie es jetzt rausgekommen ist, ein bisschen besser. Da sehen die Figuren ein bisschen besser aus, weil der Look von Dragon Quest 3 ist nämlich nicht wie in Octopath Traveler also 3D-Hintergründe, die aber pixelig aussehen und Pixelfiguren, sondern die Hintergründe sind so wie bei Star Ocean Vitamin R, dass alles richtig 3D ist und die Figuren sind Pixelgrafik. Und mit diesem Stil kann ich ja sehr viel anfangen. Das finde ich ja sehr angenehm. Während den Octopath Traveler Look, den kann ich ja auf den Tod nicht ausstehen. Ich finde das so ätzend. Ich finde das so eine merkwürdige Designentscheidung. Ich weiß, ganz viele Leute sehen das anders und ganz viele Leute spielen das eigentlich auch nur wegen diesem Look, weil, wie wir alle wissen, hat das mit einem Octopath überhaupt nichts zu tun. Weil du einfach 8 verschiedene Geschichten spielst und dann ist das Spiel vorbei. Anyway. Dragon Quest 3 ist ganz hervorragend. Ich hätte ja nicht gedacht, weil ich wollte eigentlich Murder for Refantasio spielen. Davon ist mir leider unglaublich schlecht geworden. Und dann habe ich gedacht, spiele ich halt einfach das. Mal gucken, worauf ich mehr Lust habe. Und dann habe ich Dragon Quest 3 durchgespielt. Das war, genau, ich hatte nämlich Urlaub. Das war wahrscheinlich einer der besten Urlaube, die ich in den letzten 5 Jahren hatte. Weil ich war gesund. Es war relativ gutes Wetter. Und ich habe in diesen 2 Wochen, nur 2 Wochen Urlaub, und ich habe so viel verschiedene Sachen gemacht und Dragon Quest 3 durchgespielt. Also ganz hervorragend. Es hat mir sehr gut gefallen. Also erstmal, das ist der grafische Umriss. Das ist quasi 1:1 wie Vitamin R. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das hat auch diese geilen Partikeleffekte und Lichteffekte. Finde ich sehr gut. Das ist aber nicht das erste Remake von Dragon Quest 3. Das hat nämlich ein paar mehr Remakes. Man merkt daran schon, wie beliebt das ist, weil es gibt hier nämlich den Original-Release. 1988 ist das für den NES, Famicom und NES. Da gibt es wohl Unterschiede. Leute, nagelt mich jetzt nicht darauf fest. Es gibt meinen guten, wunderbaren Kollegen Austin SV, der hat das natürlich alles noch detaillierter aufgedröselt. Famicom und NES sind, glaube ich, 2 verschiedene Sachen, zumindest innerhalb Japans.
Nee, Famicom heißt es in Japan und NES ist das, was nach Amerika und in den Westen gekommen ist. Die sehen ja auch ganz anders aus. Das Famicom ist ja so ein Toploader. Da steckst du einfach oben das Modul so rein. Und das NES hat ja diese Klappe, die wir kennen. Die sehen völlig anders aus. Das ist aber dasselbe Gerät.
Ich könnte schwören, dass das eben nicht so ist. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Bitte korrigiert uns da auch nicht, weil das könnt ihr alles selber rausfinden. Auf jeden Fall. Was denn? Warum lachst du denn so?
Nichts, gut.
Das ist der Ursprungsrelease, 1988. Und dann gab es 1996 ein Remake für den Super Famicom, also das Super NES. Das ist ja dann wirklich, das sieht dann auf der ganzen Welt nur anders aus. Und ich glaube, diese Super Nintendo-Variante von Dragon Quest 3 war für die längste Zeit der Weg des Gehens. Weil das hat erstens die beste Grafik. Das hat diese Super Nintendo-Grafik, die so krass zeitlos ist. Ja? Also wenn sie das einfach nur geportet hätten, wäre ja auch viel geholfen. Aber weil damals, oder beziehungsweise dann doch, später Square Enix, weil die so sind, wie sie sind, haben sie es natürlich nicht gemacht. 2000 gab es noch eine Game Boy Color-Version, die so ein komischer, die eher Super Nintendo NES-Grafik hat. Gab es dann für das Game Boy Color. Dann 2009 gab es eine Mobile Cell Phone-Variante. Das ist was anderes wie Smartphones, weil wie wir alle wissen, gab es auch auf Club-Handys Videospiele.
Vor allem in Japan, genau. Das ist
ja, das ist auch nur in Japan rausgekommen für die Cellphones. Und für die Wii gab es das, ist, ich glaube, dieses, hier steht in dieser Liste, Wikipedia 2011, für die Wii, ich glaube, das war nur ein Port von dieser Cellphone-Version. Und dann, das, was dann für Android und iOS rausgekommen ist, 2014, das kam dann weltweit raus, das habe ich auch. Und das ist auch noch mal ein Remake. Und das hat quasi die Super-Nintendo-Grafik, wenn du auf der Oberwelt bist. Und in den Kämpfen sind die Figuren, beziehungsweise die Gegner, sind dann so richtig gezeichnet. Und ich finde das sehr interessant, weil jetzt in diesem HD-2D-Remake ist es umgekehrt. Da ist die Hintergrundwelt voll 3D und die Gegner und Figuren sind Sprites. Ich persönlich finde ja dieses HD 2D, das finde ich jetzt schon. Also, ich finde, das ist die ultimative. Das ist jetzt wirklich die ultimative Version. Gibt hier noch ein paar andere Kleinigkeiten. Hier ist jetzt noch die Rede von einem PS4 und einem 3DS-Release. Das ist aber wohl auch nur Japan-exklusiv. Und dann gab es noch mal ein Release für die Nintendo Switch 2019. Das sind aber diese Mobile, also die Android-iOS-Versionen.
Davon habe ich Dragon Quest 1 gespielt, genau. Da sind 1, 2 und 3 sind, glaube ich, in so Versionen rausgekommen.
Genau. Und dann 2024 ist jetzt dieses HD-2D-Remake. Und ich glaube, es gibt jetzt nur noch zwei Versionen, die ich empfehlen würde, das zu spielen. Entweder die Super Nintendo-Version oder das HD-2D-Remake. Vergesst alles andere. Also man kann ja Super Nintendo, wir wissen alle, dass man das super geil emulieren kann. Wenn ihr das eher wollt, nehmt das, für alles andere nehmt einfach das HD-2D-Remake. Ich kann das in dem Fall durchaus verstehen, dass man da vielleicht irgendwie mehr Lust auf das Super Nintendo-Spiel hat, weil das ist der Stil, der Grafikstil, der ist wirklich, das ist wirklich so was Einzigartiges und Cooles. Aber ich werde selbstverständlich diese Version niemals spielen, weil ich habe ja die Remake-Version. Die hat nämlich nicht nur einfach die Grafik geupdatet, sondern es gibt ein paar wunderbare Quality-of-Life-Features. Und die kann ich gar nicht hoch genug loben. Und zwar, das erste ist Autosave. Und das ist richtiges Autosave und das ist geiles Autosave. Das ist so gut, dass ich zu oft gar nicht selber gespeichert habe. Zusätzlich habe ich es natürlich auf der Series X gespielt, wo es selbstverständlich auch Quick Resume gibt. Deswegen habe ich sowieso mega selten gespeichert oder irgendwas geladen. Aber das ist ja nochmal hardware-spezifisch. Aber der Autosave ist wirklich, ich glaube, bei jeder Screen-Transition und ich glaube, nach jedem Kampf wird gespeichert. Das ist super gut. Und dann gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten. Das ist jetzt eher so ein bisschen für die Leute interessant, die schon mal Dragon Quest gespielt haben. Und zwar gibt es ja diesen einen Zauber, der heißt Zoom. Und der macht, dass man sich ja an bestimmte Orte wieder teleportieren kann. Und früher war das immer so, dass du aus Dungeons das nicht benutzen kannst. Und vor allen Dingen, wenn du in einem Dorf bist, in einem Haus, kannst du das auch nicht benutzen. Weil innerhalb des Spiels ist es ja so, du wirst quasi so nach oben katapultiert und stößt dann gegen die Decke vom Haus. Das ist natürlich irgendwie witzig, aber eigentlich ist das eher ein bisschen nervig und super ein bisschen doof. Deswegen ist das hier nicht so. Du kannst einfach immer und überall Zoom benutzen. Das macht natürlich den Zauber Evac ein bisschen hinfällig, weil der sorgt dafür, dass du den Dungeon verlässt. Aber das macht trotzdem alles Sinn zu benutzen. Ich komme gleich darauf, warum. Erstmal noch die Quality of Life Features zu Ende aufzählen. Dann gibt es einen Questmarker, den du auf der Karte siehst. Und du siehst einen Beschreibungstext, mindestens im Menü, wo steht, was du als nächstes tun sollst. Und diese beiden Sachen kann man ausschalten. Das bedeutet, du kannst dir quasi das Spiel so einstellen, dass du das ursprüngliche Erlebnis hast. Und zwar könntest du dir quasi, ich meine, Zoom funktioniert halt jetzt immer. Das ist dann halt die eine Sache. Ich meine, du müsstest dann halt, wenn du aus welchem Grund auch immer du es in dem vermeintlichen, ich nenne es mal Oldschool-Modus spielen willst, müsstest du dann Evac benutzen und immer aus den Häusern gehen, aber das ist ja Unsinn. Aber du könntest es dir so weit emulieren, dass du dir die Questmarker ausmachst und du könntest sogar den Autosave einfach nicht benutzen. Also wer das so machen will, hat sich für seine persönliche Hölle entschieden, aber das kann man ja tun, weil ich diesen Gedanken so interessant finde, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum habt ihr denn diese Mechaniken von vor fast 40 Jahren drin gelassen, wenn man doch jetzt die angenehmeren Varianten hat? Naja, damit du es theoretisch so spielen könntest wie früher. Und das finde ich halt ziemlich geil, weil das ist so best of both worlds irgendwie. Weil du kannst es halt einmal dir so, weil da gehört dann zwar eine gewisse Selbstdisziplin dazu, aber du könntest es so spielen wie früher, nur in der besseren Grafik. Oder du spielst es halt mit den aktuellen Möglichkeiten und machst es dir damit ein bisschen angenehmer, wenn man das so will. Und ich finde halt geil, dass beides geht. Weil das gibt's nämlich nicht so oft. Bei Final Fantasy VII in Anführungsstrichen Remake geht das ja nicht. Da hast du nur die beschissene Version.
Bei ganz vielen anderen auch nicht. Ich glaube, das beste, na gut, Beispiel, aber was mir da jetzt Vergleichbares einfällt, es gibt ja so ein, ist es ein Remake, ein Remaster, weiß ich gar nicht. Du kannst ja Phantasy Star, das erste Phantasy Star, kannst du ja auf der Switch zum Beispiel kaufen. Und das ist ja auch eine sehr angepasste Version, wo auch wirklich ins Balancing vom Spiel eingegriffen wurde. Und das kannst du, also und auch mit Sachen, die du nicht abschalten kannst. Also da kannst du dir die Originalerfahrung, glaube ich, nicht zusammen basteln. Was ich bei so 8-Bit-Rollenspielen eigentlich auch gar nicht will. Weil das ist ja das Geile an diesen neueren Versionen, wenn die da auch so, ja, mit Komfort, mit Quality of Life-Funktionen und gerne auch so ein bisschen ins Balancing eingreifen, weil das war halt damals einfach scheiße. Ja, das ist ja ein pures Gegrinde einfach nur gewesen. Und das Phantasy Star 1 ist immer noch super grindig, aber so kannst du das jetzt halt wirklich spielen. Aber ich meine, es wird mir ja nichts weggenommen quasi, wenn es die Möglichkeit trotzdem gibt für Leute, die das wollen, sich trotzdem diese Originalerfahrung so sehr, wie es halt geht, sich der irgendwie anzunähern. Ja, ich will das nicht, aber es tut mir ja auch nicht weh, wenn das geht für die Leute, die das möchten. Das heißt, das ist so ein Designansatz von so einem Remake, den ich prinzipiell sehr gut finde. Und ich habe da eigentlich, jetzt habe ich noch mehr Bock drauf als ohnehin schon. Es hat sich nur irgendwie einfach noch nicht ergeben, dass ich das gespielt habe auch. Also jetzt das Dragon Quest 3.
Ja, das ist auch zeitlich gar nicht so lang. Ich glaube, ich habe auch nur so irgendwie 35 Stunden oder vielleicht 40 Stunden gebraucht, wenn überhaupt. Ich meine, Dragon Quest ist ja auch dafür bekannt, dass das super grindy ist. Und so ist auch der dritte Teil noch. Und selbstverständlich wurden da auch irgendwelche Anpassungen gemacht, von wie viel Geld bekommt man und so weiter. Aber ich finde das ja alles super sinnvoll. Ich habe mir nämlich irgendwann mal diese NES-Version angeguckt und das ist ja super, also es ist verrückt, das ist auf verschiedenste Ebenen ist das verrückt. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man das damals hat spielen können, beziehungsweise als ich das Remake durchgespielt habe, habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass das Spiel ist und einfach nur mit einer neuen Grafik. Das gibt's doch nicht. Also das kann doch nicht sein, dass man hier diese ganze Welt bereist, dass man jetzt da hin muss, dass es da auch schon diese und Sachen gibt. Und doch, das war aber so. Und in diesen alten Spielen ist es ja ganz oft so, dass wenn du irgendwas machen willst, dann musst du quasi eine Aktionstaste drücken. Dann kommt ein Menü, was du eigentlich machen willst, was dann dafür sorgt, dass du vor einer Person stehst und dann drückst du die Aktionstaste und dann steht da Sprechen und dann wählst du es Sprechen aus und nicht, dass du zu mir hingehst und sprichst einfach.
Das ist ja selbst in Phantasy Star 4 ist das noch so.
Ja, und das sind doch Mechaniken. Ich will hier nicht hypothetische Leute ansprechen. Ich rede jetzt einfach nur für mich, weil ich mache den Podcast für mich und dich. Nee, ich meine das jetzt so ganz generell, weil ich versuche immer, ich denke immer so, naja, es gibt doch bestimmt wieder diese komischen, diese Leute, die aus irgendeinem Grund die originalste Erfahrung haben wollen, aber vielleicht spielt ihr das dann falsch, wenn ihr die Originalerfahrung haben wollt. Ich glaube, das ist der falsche Weg, das zu machen. Macht's doch einfach in neu. Jedenfalls, da habe ich sehr viel Spaß dran gehabt. Es gibt noch einen anderen mechanischen Punkt, der mir sehr gefallen hat, wo ich zuerst dachte, ach, das ist wieder so eine Grind-Geschichte. Aber man kann nämlich in Dragon Quest, ist das wohl generell so, beziehungsweise ich habe jetzt halt den ersten Mal durchgespielt, da ist man sowieso alleine, den zweiten habe ich nie gespielt. Aber im dritten ist es so, dass man sich ganz am Anfang quasi eine Party zusammenstellt und deine Gefährten sind halt einfach Rando-Charaktere. Man kann die sich zusammenstellen und man kann zum Beispiel, weil man ist dann ganz am Anfang in einem Wirtshaus und da sagt er dann, hier sind, weiß ich nicht, ein Krieger, ein Magier und ein Heiler. Die sind schon fertig und man macht leider, oder ich habe auch zuerst den Fehler gemacht, ich habe die genommen und bin los. In Wirklichkeit kann man aber in den ersten Stock gehen und da hat man quasi einen, in Anführungsstrichen, Character Creator. Und hier, das ist auch eine Neuerung, das Remake hat eine ganz neue Klasse, die es vorher noch nie in Dragon Quest 3 gegeben hat. Und ich glaube, das ist der Monster Trainer oder Monster Tamer oder so. Den habe ich mir natürlich gemacht, der hat auch einige interessante Fähigkeiten. Weil man findet zum Beispiel auch in der Welt wilde Monster. Und wenn du einen Monster-Tamer in der Gruppe hast, dann kannst du einfach zu denen hingehen und dann schließen die dich dir an. Wenn du keinen in der Gruppe hast, dann musst du, glaube ich, dann musst du darauf achten, weil du verschreckst die dann und dann sagen die, der hat dich gehört, der hat dich gerochen oder der hat dich gesehen oder irgend sowas. Und dann musst du halt irgendwas, dann musst du dich unsichtbar machen, dann musst du deinen Geruch überdecken oder du musst leise sein oder so. Wenn du Monster-Tamer hast, musst du es halt alles nicht machen. Zum Beispiel, der hat auch diverse andere Angriffe, die interessant sind. Und dann kann man dich da erstmal auch vom Aussehen her, kann man die sich so ein bisschen zurechtbasteln und dann kann man in die Welt rausgehen. Und ich würde mal sagen, jetzt so als, ich sag mal, Guide, am Anfang ist das völlig egal. Nehmt einfach irgendjemand oder nehmt eine Gruppe, die ihr für richtig dünkt und dann geht ihr einfach los und spielt. Weil erstens, das Level-System ist folgendermaßen. Du steigst auf und du bekommst bestimmte Skills und Abilities bei bestimmten Leveln. Du kannst, glaube ich, keine Skillpunkte verteilen. Du kannst auch nicht sagen, welche Skills du lernen willst. Und ich persönlich finde das sehr, sehr schön und entspannt, weil du nämlich einfach nur grinden musst. Ja? Und auch das Wissen, wann welche Skill kommt, finde ich auch sehr angenehm, weil dann weißt du, oder beziehungsweise, was heißt wissen, wenn man in einen Guide guckt, weiß man das, man muss es aber nicht unbedingt, ab Level, ich weiß es gar nicht, unter 10 oder relativ am Anfang bekommt man diesen Zoom, dass man dich teleportieren kann und irgendwann im Spiel, deswegen guckt am besten in keine Guides, spielt einfach und irgendwann wird das Spiel einen zu dem Punkt leiten, da ist dann irgendwie die Abtei oder irgendein Kloster und da kann man seine Klassen wechseln. Außer vom Held, den kann man nicht verändern, aber die Begleiter kann man ändern. Ich glaube, man muss Level 20 sein und dann kannst du die Klassen wechseln.
Kann man dem Held denn eine Klasse, kann man sich das aussuchen, was für eine Klasse man spielt?
Nee, der Held ist die Heldenklasse.
Okay. Natürlich.
Die Heldenklasse ist quasi auch die, vermeintlich die beste. Und jede andere Klasse hat dann so seine Vor- und Nachteile. Und dann gibt es noch die Klasse, das ist der Sage, beziehungsweise ich habe keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Ich glaube, man kann das Spiel aber auch komplett auf Deutsch spielen, was ich auch. Das gab es ja vorher auch nicht. Du konntest Dragon Quest 3 gar nicht auf Deutsch spielen. Ich habe trotzdem auf Englisch gespielt, weil mich das immer durcheinander bringt mittlerweile, wenn das englische Sprachausgabe hat. Es gibt ganz wenig englische Sprachausgabe. Es gibt bestimmte Punkte, da wird dann, Punkte ist schon fast zu viel, weil dadurch, dass das Spiel so alt ist, du hast halt eine sehr, sehr klassische Heldenreise von Stadt zu Stadt und innerhalb der Städte gibt es dann sowas wie eine Story, aber die Oberstory ist, hau den Bösen kaputt. Das ist aber in dem Fall auch in Ordnung, weil das ja noch von 88 ist und da war das noch zumindest bei JRPGs war das noch nicht ganz so prominent. Deswegen ist Final Fantasy VII ja auch so wichtig, weil das auf ein ganz neues Level gehoben hat. Jedenfalls kommt man irgendwann an den Punkt, wo man das dann machen kann. Und hier gibt es, ich weiß nicht, ob das zu viel Spoiler ist, ich sage es trotzdem mal, es gibt eine Klasse, die am Anfang so wirkt, als wäre das so, das ist doch ein Witz, warum gibt es das denn? Weil das die einzige Klasse ist, die ab Level 20 nativ in diesen Sage wechseln kann. Weil man findet im Verlaufe, wenn man die Dungeons durchforstet, findet man irgendwann so ein Buch, das heißt Sage. Also keine Ahnung, ich habe die exakten Bezeichnungen jetzt vergessen. Aber man findet ein Item, ein Buch, wo man beim Klassenwechsler dann jemand in diese Sage-Klasse wechseln kann. Das geht dann aber nur, so oft man dieses Item hat. Und es gibt eine Klasse, wenn die Level 20 ist, kann die einfach zu einem Sage werden. Und das finde ich schon irgendwie ganz witzig, weil dann ist nämlich so dieses, die sinnloseste Klasse wird dann plötzlich zur mächtigsten Klasse. Und alleine das finde ich schon irgendwie cool. Also da ist so viel, da sind so viel Gedanken irgendwie in das Balancing reingegangen. Vor allen Dingen jetzt in dieser Version, wo alles nochmal gebalanced worden ist, wo du wirklich das so zusammenstellen kannst und man eben nichts falsch machen kann. Du kannst dich eben nicht fair skillen. Oder du merkst, oh Mist, ich habe hier eine Klasse genommen, die eigentlich gar nicht so mein Ding ist. Ja, dann kannst du sie dann später in dieser Abtei wechseln. Die Klasse wird dann zwar auf Level 1 zurückgesetzt, aber je weiter du in der Story bist, umso schneller kannst du die dann quasi nachziehen. Das Remake hat zum Beispiel, erklärt dir das auch so. Das sagt dann, ja, das wird zwar auf Level 1 zurückgesetzt, aber nicht direkt in Panik versetzen, sie werden schon relativ schnell nachgezogen und vor allen Dingen, wenn du in höheren oder weiteren Gebieten bist, dann steigen die erstens relativ schnell auf und das ist auch so, weil ich habe das alles gemacht und vor allen Dingen, das ist mir leider erst ein bisschen zu spät aufgefallen, das sagt dir das Spiel aber auch, ich war wieder nur zu blöd, das zu kapieren, wenn du ein relativ hohes Level hast, dann nehmen wir mal an, du hast jetzt jemand auf Level 30 und merkst, ach, eigentlich würde ich den Job gerne oder die Klasse wechseln, aber das möchte ich jetzt nicht, weil dann ist er ja wieder Level 1. Macht das trotzdem Sinn, weil erstens das Leveln so schnell geht und zweitens, weil der sehr viele Statuswerte mitnimmt. Weil du bist zwar Level 1, deine Statuswerte sind aber nicht Level 1. Das war nämlich super krass. Ich hatte nämlich einen Mönch und den habe ich dann irgendwann zu einem Sage gemacht und dann war der trotzdem mit seinem Level 1, hatte der in bestimmten Werten, waren die trotzdem höher als von jemand anderem, der schon in einem höheren Level gewesen ist. Und so kannst du halt voll die geilen Synergien machen. Weil so kannst du zum Beispiel einen Barbar hochzüchten und den dann zu einem Sage machen, dann ist der halt quasi ein Tank-Sage. Und das ist halt mega mächtig und das macht super viel Spaß und ich finde das super cool. Und das kostet nichts, außer dass du ja, dann wieder bei Level 1 bist und die Charaktere halt bei Level 20 sein müssen. Und das finde ich cool. Das finde ich irgendwie cool, weil du das nicht so überbordend ist. Das ist nicht so ultra kompliziert. Man hat aber trotzdem so viele verschiedene Möglichkeiten. Und das finde ich macht halt coole Systeme aus, dass du so dieses klassische Easy to Learn, Hard to Master ist ja eigentlich das Erfolgsrezept. Gefällt mir super gut. Habe ich super viel Spaß mit gehabt. Lass mich jetzt noch mal gucken, was hier auf meiner Liste steht, weil im Großen und Ganzen habe ich eigentlich schon fast alles gesagt. Einen großen Story- oder Spoiler-Talk braucht man hier eigentlich gar nicht so machen. Das Einzige, was noch zu erwähnen wäre, warum haben sie Dragon Quest 3 zuerst remaked und warum zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist Dragon Quest 1 und 2 HD 2D Remake noch nicht draußen? Ich habe aber mega Bock drauf. Wahrscheinlich kaufe ich mir es nicht sofort, weil ich da wahrscheinlich wieder auf diverse Patches warte. Nicht unbedingt auf den Sale, sondern ich warte erstmal die Patches ab. Weil Dragon Quest 3 chronologisch davor spielt. Das ist quasi ein Prequel. Und sie haben das jetzt auch alles so designt und sie haben diverse Anspielungen und so weiter so gesetzt, dass die Reihenfolge, in der du es jetzt mit diesen Remakes spielen kannst, 3-1-2 ist. Man könnte es wahrscheinlich auch 1-2-3 spielen. Aber es macht tatsächlich Sinn, dass sie den dritten Teil hier zuerst gemacht haben.
Ja, da ich den ersten gespielt habe, da ist ja die ganze Zeit vom legendären Erdrick. Helden Erdrick, genau, die Rede. Und den spielt man ja in Dragon Quest 3. Und auch Dragon Quest 11, das aktuellste immer noch, spielt ja auch danach. Auch da wird man ja, beziehungsweise das hat ja richtige, ohne was zu verraten, richtige Story-Bezüge zu Dragon Quest 3. Deswegen, ja, und Sicherlich auch, weil es der beliebteste Teil ist. Vermutlich ist es aus diesem Grunde auch der beliebteste Teil.
Ja, also wirklich, ich habe das alles nicht so, vor allen Dingen, wenn man sich mal so vor Augen führt, wann das rausgekommen ist, ja, in welchem zeitlichen Kontext das rausgekommen ist, ist das absolut wahnwitzig, wie heftig das eigentlich, oder wie, naja, wie weit das seiner Zeit eigentlich schon zumindest gameplaymäßig voraus gewesen ist. Und das macht, jetzt macht das für mich durchaus Sinn, warum das so beliebt ist. Und warum das immer in irgendwelchen Iterationen gemacht worden ist. Und ja, diese ganzen Bezüge zu 3 und so weiter, das, ja, und dass das immer wieder vorkommt, jetzt ist mir klar, warum. Ich habe dann natürlich noch einen weiteren Deep Dive gemacht, von wegen zeitlichem Kontext und so weiter. Ich will das hier mal ganz schnell einwerfen, weil ich es dann auch nur ganz schnell gemacht habe. Habt ihr schon mal was von Wizardry oder Ultima gehört?
Nein.
Von Ultima bestimmt. Von Ultima bestimmt. Wizardry und Ultima sind beide von 81, glaube ich. Ah, Mist, das will ich jetzt doch nochmal schnell nachgucken. Weil ich weiß, dass die beide aus dem gleichen Jahr sind. Oh nein. Weil der Witz ist nämlich, dass sich Dragon Quest sehr stark von Wizardry und Ultima inspirieren hat lassen. Und zwar einmal, das Kampfsystem ist eigentlich 1:1 Wizardry, weil das aus der Ego-Ansicht ist und du durch diese Dungeons gehst und dann diese Gruppen von Gegnern sind. Das Kampfsystem ist wie von Wizardry.
Ach ja, stimmt. Ist das hier eigentlich auch so? Also jetzt hier im Remake von Dragon Quest 3, hast du dieses System aus der Ego-Sicht, dass du dich nicht siehst?
Ja.
Ah, okay. Das mochte ich ja früher gar nicht. Ich glaube, mittlerweile stört mich das nicht mehr so.
Ja, erstens stört mich es nicht und außerdem, wenn du also zum Befehle eingeben, siehst du alle, da siehst du auch deine Figuren. Ah, okay. Und wenn sie die ausführen, geht es in diese Ego-Ansicht und dann siehst du die Ausführung davon in der Ego-Ansicht. Also du hast auch hier hast du halt einen Mix aus beidem.
Ja, das ist ja nochmal unterschiedlich, weil früher war es, glaube ich, wirklich so, du hast alles nur in der Ego-Ansicht gesehen. Du hast deine Figuren quasi nie gesehen.
Ja, genau. Und hier siehst du die aber zumindest beim Befehle Eingabe.
Okay, ja, verstehe.
Und das finde ich super cool. Genau, Ultima 1 ist auch von 81. Und das Kampfsystem ist Wizardry und dieses Oberweltlaufen und mit den Figuren reden und so, das ist alles Ultima. Und deswegen ist der eigentliche Ursprung, ich meine, damit habe ich mich damals alles in meiner Bachelor-Thesis sogar schon beschäftigt, ja. Der eigentliche Ursprung, dem wir alles zu verdanken haben, ist Richard Garriott.
Der alte Penner.
Ja. That's a Paladin.
Aber Zeit mal wieder die Spoonie-Videos zu gucken, ich sehe schon.
Nee, der ist schon ein großer Penner, das dürfen wir eigentlich gar nicht erwähnen.
Richard
aber,
Garriott, naja, geschichtlich.
Ja, Richard Garriott ist einfach verrückt.
Geschichtlich darf man den schon erwähnen.
Ja, Richard Garriott muss man schon erwähnen, das ist wirklich crazy, was der alles gemacht hat. Die besten Ultima-Teile sind ja aber erst 6 und 7 sind die besten Ultima-Teile. Und Ultima 6 kam ja 1990 kam Ultima 6 raus. Und Ultima 7 kam 1992 raus und da ist mir dann klar geworden, ach Moment mal, Baldur's Gate ist ja wie Ultima 7. Das ist ja, ey, das ist
ich weiß,
das
was
ist
du meinst.
So krass. Das ist so krass, wie eigentlich alt das alles ist. Und selbst Baldur's Gate 3 ist eigentlich, wenn du es zurückverfolgst, also es ist verrückt, wie alt dieser ganze Kram in Wirklichkeit alles ist. Das ist einfach nur noch mal so eine Erkenntnis. Wizardry hat dann leider später irgendwelche komischen Teile. Da sind auch, also die 7, 8, 9, diese späteren Teile sind erstens nicht mehr so gut. Zwischendrin die Teile sind ein bisschen schwer zu bekommen. Dieser allererste Teil hat jetzt irgendwie 2024 noch mal ein Remake bekommen. Mhm. Ist wahrscheinlich gut. Ich kann es nicht spielen, weil man das ja zu 100% aus der Ego-Perspektive spielt. Ja. Mir wird davon leider schlecht. Es geht nicht. Und bei Ultima habe ich dann Ultima 7 noch mal für 2,50 Euro gekauft und ausprobiert. Das ist spielbarer, als man so denkt, aber das ist halt auch sehr, sehr alt. Von Ultima könnte es mal ein paar Remakes geben, aber finde ich einfach so dieses ganze Konglomerat, wie alt diese Mechaniken eigentlich alle sind, ist mir dann da auch noch mal aufgegangen und hat mir mal wieder den Beweis gegeben, dass bestimmte Sachen von früher, die kann man übernehmen. Und wenn man da so ein bisschen Feinschliff dran macht, so wie jetzt das Dragon Quest 3 Remake. Es ist so frustrierend, dass das von der gleichen Firma kommt, die Final Fantasy VII geremaked hat. Und du jetzt auf der einen Seite dieses Paradebeispiel hast und auf der anderen Seite dieses schlimmstmögliche Beispiel hast, finde ich einfach verrückt. Weil irgendwie Story-Pacing oder so irgendwas verändern. Also, beziehungsweise, sie haben ja einfach ein Remake gemacht, ja. Und haben dann, sie, weißt du, bei das, was ich immer wieder gesagt habe, warum haben sie bei 7 Remake nicht einfach Ditch of Cerberus und was weiß ich, Advent Children, warum haben sie das nicht irgendwie alles und diesen Wutai-Konflikt, warum haben sie das nicht irgendwie alles ineinander verwoben und ein bisschen besser gemacht? Stattdessen kommt da diese blöde Geister-Alternativ-Geschichte. Scheiße. Bei Dragon Quest 3 ist es einfach ein vermeintliches, was ist das deutsche Wort? Faithful, werkgetreues Remake mit ein bisschen mehr Verbindungspunkten zu den anderen Teilen. Ich kann einfach, und vor allen Dingen, okay, das Story, Dragon Quest 3 spielt man jetzt nicht unbedingt wegen einer Story, weil die gibt es dann nicht, das spielt man halt schon als Spiel. Und das macht aber eben super viel Spaß. Es hat so richtig süchtig gemacht. Das ist so nach so langer Zeit ist das, beziehungsweise, warte mal, habe ich das nach Clair Obscur gespielt? Jetzt kann ich mich schon gar nicht erinnern. Ich muss es nach Clair Obscur gespielt haben. Es war halt so geil, weil einmal Clair Obscur, das Neueste vom Besten, und dann Dragon Quest 3, Altes, aber auch am Besten. Ich habe zwei so geile JRPGs hintereinander gespielt. Und ich kann bei beiden wieder sagen, okay, das eine ist eben grafische Neuerung und da ist eben die Story-Pacing und so. Das ist halt so, wie es uns die End-90er Final Fantasies gesagt haben. Und Dragon Quest 3 ist eben das einer der Paradebeispiele für einfaches, aber dann doch interessantes Gameplay-Mechaniken. Und es ist so toll. Und
ich liebe das so sehr. Ich liebe das so sehr, dass wir irgendwie immer wieder beim Final Fantasy VII Remake rauskommen, egal worüber wir reden. Mir fällt aber jetzt erst auf, das hätten wir auch am Anfang fürs Intro oder so benutzen können. Mein Spiel ist ja auch von Square Enix, gell? Es ist eine Square Enix-Folge.
Schade.
Wir hätten es versucht zu verhindern, wenn es uns aufgefallen wäre, aber jetzt leider zu spät.
Ja, ich kann das aber nicht oft genug betonen, weil dieses Remake einfach so weird ist. Ich bin da eigentlich auch noch diversen Erklärungen schuldig. Ich habe nämlich, also, ach, fuck it. Wir sind so schon tief im Sidetrack drin. Jetzt kann ich diesen kleinen Schwenker will ich jetzt noch machen und dann bist du dran. Weil ich in, vor allen Dingen, also ich höre mir ja die Folgen sowieso noch mal an und wenn ich sie schneide, höre ich sie ja sowieso. Und ich muss ja tatsächlich mal sagen, jetzt mal ganz davon unabhängig, was Leute oder was Außenstehende irgendwann mal sagen. Ich meine, wir kriegen ja immer mal wieder Rückmeldungen. Das ist natürlich auch schön. Das ist auch schön zu wissen, dass uns mehr als 5 Leute hören. Und ich merke auch, dass ich ganz oft sage, ja, Final Fantasy VII Remake ist scheiße. Und Final Fantasy XVI ist scheiße. Und dann bleibe ich aber eine Erklärung dafür schon so ein bisschen schuldig, weil das einfach sozusagen ist ja schon relativ einfach.
Du erklärst in jeder Folge, warum du. Du hast eben gerade erklärt, warum du Final Fantasy VII Remake scheiße findest. Also die Erklärung steckte da drin auf jeden Fall. Und ich glaube,
also auch,
ich glaube,
ja,
jeder weiß, warum du das scheiße findest. Wir sagen auch, warum wir Final Fantasy 16 scheiße finden, weil es God of War ist. Und
ja, aber pass auf, ich habe hier auch noch mal, also bei 16, das habe ich ja, habe ich nämlich jetzt mal, das ist ja jetzt jüngst auf Xbox rausgekommen, ja. Und da gibt es dann auch noch mal diverse Demos. Weil zu 16 will ich noch mal was sagen. Das ist ja vom Team, die Final Fantasy 14 gemacht haben. Und das merkt man halt super krass aus verschiedenen Sachen, aber so ganz generell, es gab so, also ich habe dann diese Demo jetzt auch mal auf meinem Rechner installiert, weil ich halt wissen wollte, wie das da einfach mal so läuft, weil das zeitgenössigste Final Fantasy ist. Nehmen wir mal diesen ganzen, das Kampfsystem, es ist jetzt ein Character-Action-Game und das mir persönlich, dieses Game of Thrones-ige, dass mir das alles persönlich nicht gefällt, nehmen wir das alles mal weg. Mir ist eine Sache aufgefallen, nachdem ich das Tutorial gemacht habe, also man macht da diesen Anfangs-Tutorial-Kampf. Und das spricht jetzt schon fast so, wie zeitgenössische Spiele seit 2020 so sind. Weil wir wissen ja alle, Final Fantasy 16 hat sich nicht ganz so gut verkauft, das war aber unfassbar teuer. Final Fantasy 16 ist, glaube ich, ist das. Nee, Final Fantasy 15 hatte auch schon deutsche Sprachausgabe. Final Fantasy 16 hat ja deutsche Sprachausgabe und wahrscheinlich noch mehr. Und da gibt es, und man fragt sich so, ja, okay, warum sind das denn so ultra krasse Mega-Flops? Weil wir ja eben im Kontrast Clair Obscur haben, was ich wahrscheinlich schon öfter verkauft hat als Final Fantasy 16, da aber nur 30 Leute dran gearbeitet haben und das halt insgesamt nicht so teuer gewesen ist und wahrscheinlich rentabler und so weiter. Jedenfalls macht man diesen Tutorial-Kampf und dann kommt eine Szene, die ist inszeniert als Zwischensequenz. Da kommt irgend so ein Bauer mit Äpfeln, lässt die fallen und Clive hebt das dann auf und sagt, na, ja, hier gebe ich dir wieder. Oh, tut mir leid, Sir. Tut mir aber leid, Sir. Das ist aber, sorry, Sir. Und dann ist da dieses japanische Motion Capturing mit seinen japanischen Verbeugungsbewegungen in diesem Game of Thrones Setting, wo die Entwickler gesagt haben, ja, schwarze Figuren wollen wir aber trotzdem nicht haben in diesem Spiel, wo sich Menschen in überdimensional große Ifrits verwandeln können. Da passen Schwarze nicht, oder People of Color passen da nicht rein. Das können wir so nicht machen. Und dann habt ihr aber japanische Verbeugungsgesten in dieses mittelalterliche. Naja, ich weiß ja nicht, wie gut das zusammenpasst. Auf jeden Fall. Und dann kommt auch noch der Herr von diesem Bauern und sagt dann, Entschuldigung, Sir, verzeihen Sie, Sir. Das geht 5 Minuten. Das ist gemotion-captured worden. Das ist auf Englisch eingesprochen worden. Das ist auf Japanisch eingesprochen worden. Das ist auf Deutsch eingesprochen worden. Und wahrscheinlich noch auf ganz vielen anderen Sprachen. Und die Quintessenz von dieser Sequenz ist eigentlich nur, naja, die Hauptfigur ist scheinbar sehr volksnah und halt nicht hochnäsig. Punkt. In jedem anderen JRPG wäre das so, der kommt, lässt den Apfel fallen, hier hast du ihn wieder, vielen Dank, Sir, ja, ist doch kein Problem, macht dir keine Gedanken und weiter geht's. Hier dauert das minutenlang, um diese eine kleine Sache zu machen. Und das ist unnötig aufgeblasen, es bringt nichts nach vorne. Also völlig verrückt. Das finde ich so crazy.
Ich habe die Demo ja, für so die Demo ja auch gespielt. Kann mich da null dran erinnern.
Naja, mir ist das jetzt halt so extrem aufgefallen, ich gucke ja mittlerweile verschiedene andere Streamer, die genau wie ich sind, nur auf Englisch oder auf Australisch. Ich sage natürlich nicht, wer das ist, weil wenn die jemals was Politisches sagen, dann muss ich mich von denen distanzieren. Und es ist einfach verrückt, wie aufgeblasen moderne Spiele sind. Und ich bin nicht der Einzige, der das so sieht. Es gibt auch andere Videospieljournalisten und andere Podcasts, die auch sagen, ja, der bloated Open-World-Kram. Das geht nicht nur mir so. Ach ja, genau, weil was ich jetzt auch noch gehört habe, sorry, jetzt muss ich das einbringen. Ubisoft hat Assassin's Creed seit diesem Origins-Dingern, also Origins, Odyssey und Valhalla, die sind ja abartig lang und abartig aufgeblasen. Jetzt habe ich einen Artikel gelesen, warum? Weil sie wollten, dass der Gebrauchtverkauf bei GameStop weniger wird. Weil die Spiele sollen größer sein, damit die Leute länger das Spiel spielen. Und das ist ja wohl mal der widerlichste, kapitalistischste Grund, den es gibt. Weil du das Spiel nicht entwickelst, um zu sagen, ich habe hier diese Story, ich will das erzählen und ich will dieses Gameplay benutzen, sondern es ist nur noch rein marktwirtschaftlich. Und ich weiß, das spielt eine Rolle und das muss man auch machen, aber doch nicht so. Deswegen hassen wir die Branche gerade so sehr und deswegen ist es gut, dass sie kaputt geht. Das war der politische Arschmittwoch. Nun zurück zu meinem geschätzten Kollegen.
Das Schönste ist ja, das mit Square Enix wäre jetzt eigentlich der nächste gute Hook gewesen. Aber auch diese Klasse von dem, was war es, Beast Tamer oder so, ist natürlich auch ein guter Hook für mich. Denn, genau, ich habe ein weiteres Square Enix-Spiel gespielt, lustig eigentlich. Und zwar das dritte Voice of Cards mit dem Titel The Beasts of Burden. Und ich habe mich davon eine Zeit lang ferngehalten. Erstens, weil man von diesen Voice-of-Cards-Spielen jetzt auch, da muss schon ein ganz schöner Abstand zwischen sein, um die zu spielen. Und weil, ich weiß gar nicht wo, irgendwo hatte ich mal irgendwie so ein, wegen Biester halt einfach, oder wegen Sachen sammeln, hatte ich mal einfach so einen Pokémon-Vergleich gesehen. Und ich habe kein Problem mit dem Pokémon-Franchise. Es ist mir nur einfach völlig egal. Ja, ich war ein bisschen zu alt, glaube ich, um ein, zwei Jährchen, um die als Kind in der Schule halt zu spielen. Und dann ist es mir halt einfach Wurst. Und ich mag so Monster-Sammelmechaniken in JRPGs auch nicht. Wenn es ein Spiel gibt, wo anstatt noch ein zusätzliches Gruppenmitglied zu haben, man stattdessen ein Monster rekrutieren kann, dann finde ich das kacke und würde mir wünschen, man hätte stattdessen ein zusätzliches Gruppenmitglied. Wie es ja zum Beispiel bei Lufia 2, um ein altes, beliebtes Spiel als Beispiel zu nehmen, oder Final Fantasy 13.2 war das, glaube ich, zum Beispiel auch so. Oder halt Spiele, wo man überhaupt keine Partymitglieder hat, sondern quasi nur so Monster, die man rekrutiert. Ich finde das irgendwie kacke. Ganz viele Leute lieben das und gehen da total drin auf, dass man die dann sammelt und auflevelt und kreuzt und bla bla bla. Ich mag das nicht. Und ein weiterer Grund, warum ich mich von diesem Spiel ferngehalten habe, obwohl ich die anderen beiden sehr mochte. Wir haben auch zu beiden Folgen gemacht. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich die Links dazu in die Shownotes packen. Und jetzt war das aber doch mal im Angebot und ich hatte irgendwie Bock drauf und habe gedacht, okay, fuck it, kaufst du dir das und schaust da mal rein. Und ich kann sagen, das hat mit Pokémon oder so gar nichts zu tun. Es geht schon darum, Monster zu fangen, lustigerweise. Trotzdem hat es diese typischen Mechaniken davon nicht. Das werde ich aber dann gleich nochmal erklären. Also falls man sowas auch nicht mag oder vielleicht sogar falls man sowas mag, dann geht man damit jeweils falschen Erwartungen dran. Vielleicht ganz kurz nochmal, was ist Voice of Cards? Das ist eine Reihe halt von Square Enix, die quasi darauf basiert, dass das, eigentlich sind das oder simuliert das eine Tabletop-Rollenspiel-ähnliche Erfahrung. Und das heißt, man hat eine Erzählperson. Ich glaube, in den anderen beiden Spielen war es ein Erzähler. Hier hat man eine vermutlich weibliche Stimme, die einem das erzählt. Und die spricht quasi, also die spricht alle Figuren. Die erzählt dir alles, was passiert. Und alles, was visuell passiert, wird mit Karten, Würfeln und so einer Spielfigur, die wie aus so einem Mensch ärger dich nicht aussieht. Und das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich fand es direkt im ersten Teil irgendwie cool. Es hat so eine gewisse, naja, was ganz Eigenes halt und auch so eine gewisse Sogwirkung. Ich fand das cool, mir das so erzählen zu lassen. Ja, und man muss sich das dann so vorstellen. Also auch die Weltkarte, alles sind Karten, die erstmal so umgedreht sind. Und wenn du mit deiner Spielfigur drauf, also die so den Kartenrücken dir zeigen, wenn du mit deiner Spielfigur drauf gehst, dann werden die so umgedreht. Und dann siehst du, was für ein Terrain da halt quasi drauf ist. Oder bei Figuren ist dann da halt, ist da eine Zeichnung von der Figur halt drauf. Und wenn das Monster oder die Figur irgendwie stirbt, dann werden die zerrissen oder so. Also sie machen viel aus der Metapher und es funktioniert sehr gut. Die sind meistens auch nicht so lang. Ich habe jetzt Beasts of Burden noch nicht ganz beendet. Ich würde mal sagen, dass ich vor dem Endkampf halt bin und ich habe es, glaube ich, 18 Stunden oder so gespielt. Und die anderen waren, glaube ich, ähnlich lang. Ich meine, die waren alle so maximal 20, auf jeden Fall unter 25 Stunden. Was auch gut ist, die geben auch alle nicht mehr her. Und genau, also wenn man sich darauf einlässt, funktioniert das gut, aber es ist schon was anderes als so von so einem klassischen Konsolenrollenspiel halt, was man erwartet. Und vor allem sind die im Geiste auch 8-Bit-Rollenspiele. Vor allem beim ersten Teil weiß ich noch, dass wir das beide gesagt haben, auch in der Folge, weil uns das so aufgefallen ist. Weil du halt wirklich, du gehst, geh in diesen Dungeon, besieg den Boss, geh über die Weltkarte, geh zum nächsten Dungeon, besieg den Boss, geh über die Weltkarte. Und es gibt so eine Geschichte, aber es gibt auch keine Sidequests und es zieht dich so von Punkt zu Punkt zu Punkt zu Punkt und dann ist es vorbei. Ja, und hat so eine ganz klassische Heldengeschichte auch. Im zweiten war das ein bisschen weniger so. Jetzt hier im dritten Teil ist das extrem wieder so, finde ich. Was aber nichts, also es muss ja nichts Schlechtes sein. Man muss das halt nur vorher wissen. Was mir halt aufgefallen ist, ist, dass es eine hohe Encounter-Rate auch wieder, ich glaube, das hatten die anderen beiden Teile auch. Ich kann jetzt nicht sagen, ob sie hier in Beasts of Burden im dritten Teil höher ist als in den anderen. Sie kommt mir aber sehr hoch vor. Und die Dungeons sind teilweise auch sehr lang. Und es ist dann schon, ja, es ist einfach zäh. Ja, es ist, ich mag das gerne, ich mag auch die Kämpfe, aber es ist sehr zäh. Gestaltet sich das. Aber genau, was hat es mit diesem Monster-Sammeln und mit diesem Kartenaspekt auf sich? Da ist es halt so, dass normalerweise das auch so war in den Spielen. Du hast halt deine Figuren gehabt, die sind im Level aufgestiegen und haben mit bestimmten Levelaufstiegen haben die neue Fähigkeiten gehabt. Auch die Fähigkeiten sind natürlich Karten, die du auswählst. Man kann das auch alles sehr gut auf der Switch zum Beispiel mit Touch-Steuerung spielen. Und das gibt's auch für Android und iOS. Ich kann mir das auch sehr gut auf einem Tablet oder auf einem iPad vorstellen. Und in diesem Teil, in Beasts of Burden, ist das aber so, deine Figuren, die Fähigkeiten, die mit einem Level-Up von selber lernen, sind quasi nur so passive Sachen. Und alle Skills, außer normalen Angriff, bei einem Charakter, der hat sogar nicht mal einen normalen Angriff. Alle Skills, die du sammeln kannst, sind literally Skillkarten. Also sowohl in der Metapher des Spiels, aber auch im Spiel selbst, weil du halt die Fähigkeit hast, besiegte Monster in Karten umzuwandeln und diese Karten dann im Kampf einzusetzen. Und das sind die Skills halt, die du hast und die du auch frei unter deinen Figuren verteilen kannst. Also was die Figuren dann wirklich im Kampf für Fähigkeiten haben, das richtet sich danach, was für Monster du besiegt und in Karten verwandelt hast und was für Karten du dann den einzelnen Charakteren gibst. Also da bist du relativ frei. Und die Karten gibt's dann, die haben so eine Punktewertung, manche 1 bis 3, andere, glaube ich, 1 bis 5. Die dann zeigt, wie stark diese Fähigkeit halt ist. Keine Ahnung, gibt es die Fähigkeit, füge dem Angriff, keine Ahnung, die Augen von einem Würfelwurf hinzu und mach das als Schaden. Das ist, keine Ahnung, das ist Stufe 1, ein Stern. Und dann gibt es dieselbe Karte nochmal mit 2 Sternen, das ist dann zum Beispiel 2 Würfel und mit 3 Sternen 3 Würfel. Und so wird das halt immer stärker. Und wenn du die Monster besiegst, hast du halt eine Möglichkeit, kriegst du halt als Schatz quasi nach dem Kampf kriegst du 3 Schatztruhen, dann musst du eine auswählen und da können dann diese Karten drin sein. Und was sehr cool ist, wenn du dieselbe Karte nochmal bekommst, aber in einer höheren Qualität, wird deine schlechtere Karte automatisch durch die bessere ausgetauscht. Selbst wenn du die quasi angelegt hast, da bekommst du dann so eine Nachricht, du hast eine bessere Fähigkeitenkarte bekommen, deine alte Karte wird durch die bessere ersetzt und da musst du überhaupt nichts machen. Und das finde ich voll geil.
Ja, das klingt ganz hervorragend.
Das ist wirklich richtig gut. Und lass mich mal kurz in meine Notizen schauen. Ja, also ich hatte gelesen, dass es hier heißt, dass die Tonalität allgemein düsterer sein soll, sowohl was die Zeichnungen, also das Spielgrafik, wenn man das so sagen will, als auch die Story angeht. Das fand ich aber im zweiten Teil schon sehr und auch das Ende vom ersten Teil, das kann ich jetzt so nicht bestätigen, auch wenn es sehr düster ist. Und wie gesagt, ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich bin kurz vorm Ende und nehme mal an, da wird jetzt außer die große letztendliche Auflösung auch nicht mehr so passieren. Und ich finde den Twist jetzt kurz vorm Ende relativ lahm und ausgetreten und allgemein ist die Story, also die Story in den beiden anderen Teilen hat mir deutlich besser gefallen. Ich habe auch gar nicht gerafft, dass ich schon so weit bin. Irgendwann dachte ich mal so, Kapitel 7, wie viele Kapitel gibt's denn? Ach ja, 7. Okay, dann ist das ja bald vorbei. Ist doch noch gar nicht. Also storymäßig hatte ich das Gefühl, ist doch gar nichts passiert. Ich bin einfach nur von Punkt A nach Punkt B nach Punkt C nach Punkt D und habe halt überall die Dungeons geklärt und das ist auch so ein Spiel, das spielst du nicht wegen der Story. Ja, das ist schon auch dadurch, dass es so viele Kämpfe gibt, das ist schon wahnsinnig Gameplay fokussiert. Wie gesagt, was okay ist, ja, wenn man Lust hat, sich darauf einzulassen. Und es war auch, aber der letzte Dungeon, oh, das ist auch wieder so lang alles und man, ja, ich meine, ich mache ja dann einfach einen Podcast an und quäl mich dann in Anführungsstrichen da halt irgendwie so durch, aber dass man das halt quasi machen muss, ist halt jetzt auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, aber auch da, wie gesagt, ich weiß, dass das für mich auf jeden Fall in den anderen beiden Teilen auch schon so war, weil die einfach da vom Gameplay her schon sehr runtergedampft sind. Wie gesagt, die atmen den Geist von 8-Bit-Rollenspielen und machen das schon auch sehr gut, weil es sind ja keine Remakes oder so, das sind ja neue, quasi aktuelle Spiele, beziehungsweise hier Beast of Burden ist von 2022, aber trotzdem, also die ganze Reihe ist ja nicht alt. Und ich bin dann jetzt am Ende wird es nochmal deutlich interessanter. Ich bin gespannt, ob das Ganze gut dann zu Ende bringt. Der Endkampf wird mal wieder ein bisschen knackig sein. Ich fand es allgemein, auch wenn die Encounter-Rate so hoch ist, fand ich es allgemein ein bisschen leichter als die anderen Teile. Ich weiß, dass ich da schon einige Bosskämpfe öfter machen musste. Die Bosskämpfe machen dann mit diesen Karten auch schon nochmal interessantere Sachen. Das ist dann oft nicht so eine einzelne Karte, wo der Boss drauf ist, sondern der Boss ist aus so ganz vielen Karten so zusammengelegt, die auch teilweise über die Bildschirmränder hinausgehen. Da, wie gesagt, holen sie aus dieser Sache mit den Karten schon, ich glaube, das Maximalste raus. Und ja, wird, keine Ahnung, ein Fazit geben. Also wenn man die anderen beiden Teile von Voice of Cards schon gespielt hat und hat Lust auf mehr davon, dann kann man Beasts of Burden auf jeden Fall spielen und wird da, glaube ich, auch nicht enttäuscht sein von. Wenn man aber, also wenn man die aber nicht kennt und da nur mal so reingucken will, würde ich schon sagen, dass der erste Teil der beste ist. Und
ich mochte den zweiten Teil ja am besten.
Ich bin mir unsicher. Da müsste ich jetzt, ich weiß auch nicht mehr, was wir in der Folge gesagt haben oder so.
Ja, der zweite Teil hat storymäßig ein bisschen was Interessanteres.
Das stimmt, ja. Gut, dann sage ich das so, dass ich die anderen beiden Teile, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz fertig, aber wenn man mich jetzt nach meiner Meinung fragt, fand ich die anderen beiden Teile besser. Sowohl, weil es was die Story und, wie gesagt, das Gameplay ist quasi identisch, außer dass es hier diesen Twist mit den Monstern halt hat. Aber das gibt mir auch nicht so wahnsinnig viel. Ja, ich finde das okay, wie du es am Anfang beschrieben hast. Ich mag das eigentlich gern. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich mag das, wenn Spiele sagen, hier sind vier Figuren, das ist deine Party. Es gibt keine anderen Partymitglieder. Du musst niemanden auswechseln. Die Party wird nicht getrennt. Es gibt niemanden, der nur so ein bisschen mitgelevelt hat, den du jetzt noch hochziehen musst. Im Endkampf brauchst du dann aber doch alle. Und nein, es ist einfach, hier sind deine vier Figuren. Das ist deine Party. Auf Level 1 lernen die diesen Skill. Auf Level 3 lernen die diesen Skill. Ich finde das, mich beruhigt das quasi schon, ja.
Das ist das richtige Wort.
Ich finde das beruhigend, weil sonst ich wirklich habe, ist die Party, die ich mir jetzt zusammengestellt habe, ist das denn auch die beste Party? Gäbe es eine effektivere Art, meine Party zusammenzustellen? Könnte ich bessere Skills auswählen? Das ist nämlich jetzt hier schon passiert. Ich habe jetzt vor dem letzten, weil ich glaube, dass jetzt der letzte Bosskampf kommt, habe ich noch mal meine Monsterkarten durchgeguckt. Kann ich hier noch irgendwie bessere Skills? Gibt es da irgendwelche Synergien und so? Und das ist ja alles schön und gut. Viele Leute lieben das. Ich kann das auch, wie bei Clair Obscur oder so, ich kann schon auch sagen, dass das geil ist, wenn man eine gute Kombination gefunden hat. Ja, wenn man Charaktere gebaut hat, wirklich mit einem geilen Bild oder so. Das ist was super Cooles. Aber irgendwie beruhigt es mich, wenn ich weiß, ich muss das alles nicht machen. Ja, das Spiel sagt mir, hier sind deine Figuren, hier sind denen ihre Skills, jetzt ab. Ja, jetzt ab und töte den bösen Dämonenlord. Und manchmal reicht das einfach auch. Das reicht bei Dragon Quest 3 und das reicht auch hier bei Voice of Cards, The Beasts of Burden. Und ja, ich glaube, das ist es, was ich dazu sagen wollte. Ich guck noch mal hier auf meinen Zettel und habe aber, glaube ich, soweit alles gesagt. Ja, es ist ein Yoko Taro-Spiel, aber das merkt man nicht. Außer, dass es an einer Stelle eine Figur gibt, die hat eine Mütze auf, da ist eine, ohne jetzt irgendwas verraten zu wollen, aber es gibt eine Figur, die hat ein Kleidungsstück und das Kleidungsstück ist eine Nier Automata-Anspielung. Da habe ich dann auch gesagt, was soll das denn jetzt? Und dann so, ach ja, stimmt, das ist Yoko Taro, hat er hier mitgemacht. Aber sonst merkt man, merkt man das nicht so wirklich, finde ich.
Das ist doch bestimmt nur ein Easter Egg.
Ja, oder? Ja, natürlich, klar. Aber ich dachte trotzdem, das hat mich so, warum ist hier ein Nier Automata Easter Egg? Und dann, Yoko Taro, der alte Babsack.
Eine kleine Ergänzung will ich noch zu Dragon Quest 3 machen. Das hat natürlich auch wieder das vermeintliche, ja, nachdem du das durchgespielt hast, kannst du in den siebten Himmel und kannst da irgendwelche Supergegner töten. Die machen dann irgendein Gedöns, das ist aber quasi nahezu egal und nach all meiner Recherche, das ist auch kein True Ending und das, was da passiert, ist auch nicht unbedingt Kanon. Kann man halt machen, wenn man will. Habe ich selbstverständlich nicht gemacht. Die Möglichkeit hat man, weil wenn irgendwas optional ist, dann hat es auch gefälligst optional zu sein. Das war schon immer so und wie wir jetzt wissen, wird es auch immer so bleiben. Du hast jetzt aber trotzdem insgesamt noch Spaß gehabt mit Beasts of Burden. Ich weiß gar nicht, was ich dich dazu nur groß noch fragen
soll. Ich habe auch überlegt, ob du noch irgendwelche Fragen hast. Ich habe da im Großen und Ganzen Spaß mit gehabt. Es ist schon wie die anderen Teile. Also wenn man die mag, dann hier ist mehr davon. Ja? Und wenn du das beim ersten schon langweilig findest, würde ich auch sagen, dann brauchst du dir auch das zweite und auch hier das nicht angucken, weil an der Sache an sich ändert sich nichts. Das Kampfsystem habe ich jetzt nicht nochmal erklärt, aber das muss ja auch nicht sein. Es funktioniert alles genauso, wie du es gewöhnt. Es sind auch dieselben Animationen. Ja, sie haben halt einfach dieses System einmal gebaut und dann haben sie diese drei Spiele damit gemacht, was ja fein ist.
Ich finde die so als zwischendurch Beruhigungstablette eigentlich ganz
nett.
Ja, genau. Nett.
Ja, das ist ein gutes. Und danach, ich spiele da zwischendurch auch schon wieder Clair Obscur. Und wenn das hier durch ist, kann ich mich auch dann wieder an ein richtiges JRPG wagen.
Ja, ich finde es halt vor allen Dingen gut, dass die auch nicht so ewiglich lang sind. Das ist
natürlich, ich liebe es. Und 20 Stunden ist das Beste.
Ja, deswegen spielt nicht nur Spiele, die alte JRPGs und neue JRPGs sind, sondern spielt Rollenspiele.